Ja, was für ein passendes Lied zu dem Thema, das wir haben, zu dem wunderbaren Text, den wir uns damit befassen dürfen. Genau so wird es sein. Herrlichkeit, die wir uns jetzt nicht vorstellen können, die wir mit unseren inneren Augen sehr wohl wahrnehmen können. Und auf das möchte ich ja gerade diesen Text aufmerksam machen. Komm, schau doch die Realität an, wie sie wirklich ist. Nicht das, was vor deinen Augen ist, was so laut immer auf uns eindringt, was wir sehen, sondern das, was hinter dieser Fassade ist. Auf das sollen wir schauen. Ich werde zum Anfang beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der herrlich, wunderbar Gott über allem bist. Wir danken dir für den gewaltigen Heilsplan, den du geschaffen hast. Den Entschluss, dass du wirst alles wiederherstellen, was so furchtbar verdorben und verwüstet ist worden von der Sünde. Vom Fall von dem hocherhabenen Engel. Überaus stolz ist er worden und hat so viel Zerstörung angerichtet. Aber du, Herr, hast einen Plan gefasst. Und du wirst diesen Plan ausführen bis ins letzte Detail. Und am Ende wird deine Herrlichkeit, deine Erhabenheit, deine Heiligkeit grösser sein als am Anfang. Herr, wir loben und preisen dich, dass wir dürfen Teil sein von diesem Heilsplan. Und ich bitte von Herzen, dass jede einzelne Seele, die heute Morgen da innen ist, doch darf das erfassen. Herr, so schnell ist das Leben vorbei. Und wir stehen vor dir. Bitte hilf, dass jede Frau, jeder Mann da innen, jedes Kind darf erfasst haben, darf sich retten von dir, darf verstehen, wie unendlich verloren, dass er sie ist, ohne dich, ohne Zerbruch, Demütigung vor dir, ohne Buß und Umkehr und Festhalten am Erlöser, Retter Jesus Christus. Wir danken dir, Herr, dass du uns das Wort aufschliessen willst. Herr, wir können nur verändert werden, wir können nur verstehen durch dein Wort, durch deinen guten Geist. Hilf du heute Morgen, Herr. Amen. Ja, ich weiß nicht, ich fürchte fast, dass wir auch heute nicht ganz zu Ende kommen mit diesem Kapitel 3 im 2. Korintherbrief. Es ist auch wichtig, dass wir diese ganz grundlegenden Themen versuchen zu verstehen. Es geht darum, dass wir wissen, warum es einen alten Bund brauchte. Warum Gott nicht einfach einen Fehler gemacht hat und zuerst einen zu tadelnden Bund geschaffen hat, der dann verbessert werden musste. Und warum es auch so dringend nötig ist, dass wir den neuen Bund haben dürfen. Ich möchte, um den Zusammenhang herzustellen, die Verse 7 bis 18 lesen aus 2. Korinther 3. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen. Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sahen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wenn man versuchen würde, das Neue Testament, den neuen Bund, in einem einzigen Vers zusammenzufassen, gäbe es mehrere Möglichkeiten im Neuen Testament von so Einzelversen. Aber hier, dieser Vers 18, gehört mit Sicherheit auch dazu. In einem einzigen Vers zusammengefasst, das Wesen des neuen Bundes, die Auswirkung des neuen Bundes. Es geht ja in diesem Text um diese Gegenüberstellung vom alten Bund oder vom ersten Bund, wie wir ja am Mittwoch davon gelesen haben, dass der Hebräerbrief das als ersten Bund bezeichnet, und zum neuen Bund, also vom Dienst des Todes oder der Verdammnis, wie es hier umschrieben wird, gegenüber dem Dienst des Geistes oder der Gerechtigkeit. Um diese Gegenüberstellung zu verstehen, auch um den neuen Bund zu verstehen, müssen wir den alten Bund verstehen und verstehen, dass Bund nichts anderes ist als Vertrag. Den alten Vertrag und den neuen Vertrag. Und wir können den einen nicht ohne den anderen verstehen. Es ist so überaus wichtig, und gerade wenn wir den Hebräerbrief lesen, merken wir das. Es ist so eindrücklich, dass unser Herr das so geführt hat, dass wir jetzt parallel gerade im Bibelabend den Hebräerbrief durchnehmen und auch gerade der letzte Abend, den letzten Text, wie das genau hierzu passt. Aber es ist so entscheidend wichtig, dass wir den alten Bund nicht in einem falschen Licht sehen, dass wir uns nicht quasi überheben über dieses Alte da und das Alte Testament und so weiter und dieses Volk da mit dem Alten, mit ihren Problemen, mit dem alten Bund. Das wäre ein furchtbarer Irrtum, wenn wir uns darüber überheben wollten. Und unsere Aufgabe ist zu verstehen, warum es den alten Bund brauchte. Und dass er nicht einfach die Version 1.0 war, Gottes. Der alte Bund ist nicht einfach die erste Version von Gottes Heilsplan, nämlich vom Plan, wie er mit dem Menschen in Verbindung treten und ihn aus seinem Sündenverlorenheit herausretten konnte. Das war nicht einfach ein erster Versuch dazu. Und dann hat Gott plötzlich realisiert, dass es so nicht funktioniert und es eine Verbesserung des Bundes brauchte. Nein, weit daneben dieser Eindruck. Wir haben ja das eben gelesen, gerade am letzten Mittwoch, Hebräer 8, Vers 6 und 7. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt. Die Rede ist von unserem Hohenpriester und Mittler, Jesus Christus. Im Gegensatz zum Mittler damals, zu Mose. Einen umso erhabeneren Dienst, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Nein, er war nicht tadellos, aber er war bewusst eingesetzt von Gott. Nicht, weil er einen Fehler machte und ihn verbessern musste, sondern um uns Menschen überhaupt die Errettung zukommen zu lassen. Kein Mensch kann errettet werden, wenn er nicht dem Gesetz Gottes begegnet ist. Dieser erste Bund auf der Grundlage des Gesetzes Gottes war nötig, um zu zeigen, wie schwerwiegend die Verdorbenheit des Menschen und seiner Sündennatur war. Wie unvereinbar der Mensch mit Gottes Herrlichkeit war. Wie weit entfernt von diesem herrlichen Gott der sündige Mensch in Tat und Wahrheit ist. Und auf der anderen Seite, um zu zeigen, das folgt aus dem ersten. Wenn die Distanz so enorm groß ist, wenn die Schuld des Menschen vor diesem heiligen, herrlichen, erhabenen Gott derart groß ist, was folgt daraus? Es folgt daraus, dass der Preis, um diese Schuld zu sühnen, unfassbar groß sein würde. Das zeigt uns alles der erste Bund. Unfassbar groß würde der Preis sein zur Sühnung der Sünde und zur vollkommenen und ewigen Erlösung dieses Menschen und zur Wiederherstellung aller Dinge, nicht nur auf Erden, sondern auch im Himmel, im zweiten und im dritten Himmel. Unfassbar groß würde dieser Preis sein. Und daraus folgt noch einmal eine dritte Tatsache. Dieser Preis, der so unfassbar groß ist, er kommt noch in einem weiteren Punkt zum Ausdruck. Und das ist im Gericht Gottes. Im Gericht Gottes kommt zum Ausdruck, wie groß die Sündenverfehlung des Menschen war. Und es kommt zum Ausdruck, wie unfassbar groß der Preis war, um dafür zu zahlen. Und es kommt dadurch zum Ausdruck, wie groß das Gericht Gottes sein wird. Für den Menschen, der an diesem Angebot, an diesem Preis, den Gott bezahlt hat, nicht wir, der an diesem Preis vorbeigehen würde. Die Größe dieses Preises kommt zum Ausdruck schlussendlich im Feuersee. Im allerletzten Zustand von dieser Sünde. Der wurde nämlich bereitet für Satan und seine Dämonen. Und der Mensch, der bis am Schluss sich weigert, Gott zu gehorchen, sich ihm zu beugen, er wird dem Satan folgen. Aber dieser Gott der Liebe, eine solche Strafe in alle Ewigkeit im Feuersee. Wenn wir verstehen, wie groß der Preis war, den Gott bezahlt hat zur Wiederherstellung, nur dann können wir verstehen, wie groß die Strafe des Feuersees sein wird. Wisst ihr, das kommt alles zum Ausdruck in der Tatsache des alten Bundes, des ersten Bundes. Wir haben ja gesehen, im zweiten Buch Mose sind wir ja dran, das etwas aufzurollen. Wir haben gesehen in 2. Mose 19, wie das Volk in der Wüste berufen wurde, wie die Umstände waren, wie Gott sie berufen hat als Eigentumsvolk, als königliche Priesterschaft, als ein heiliges Volk hat er sie berufen. Er ist der heilige Gott. Falls es allen Geboten und Bestimmungen Gottes gehorchen würde. Das war von Anfang an der Bund, der Vertrag eben, um den es geht. Und wir haben gelesen, diese erstaunliche Antwort des Volkes, geschlossen und wie aus einem Munde, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Kurz nachdem sie gemurrt hatten gegen Gott, gegen Mose, rebelliert hatten. Alles, was Gott uns sagt, wollen wir tun. Diese völlige Fehleinschätzung ihres großmäuligen Egos, man kann es nicht anders nennen. Dieser totale Selbstbetrug. Ziel des alten Bundes, dass das an die Oberfläche kommt. Ziel des Gesetzes Gottes in deinem und in meinem Leben. Und wir haben gesehen, im 2. Mose 20 dann, unter welchen Umständen Gott dann hörbar dem Volk die 10 Gebote verkündete. Gott wollte, dass sie es mit den eigenen Ohren hörten. Mit allen Vorsichtsmaßnahmen, mit dem rauchenden Berg, mit der Grenze um den Berg. Wenn jemand ein bisschen zu nahe ging, würde er verderben, verzerrt werden im Feuer Gottes, der Herrlichkeit. Im Feuer der Herrlichkeit Gottes verzehrt. Aber sie haben es gehört. Und als die 10 Gebote verkündet waren, hielten sie es nicht mehr aus. Es kamen noch viele Gebote für den Alltag. Sie konnten sie nicht mehr hören. Sie haben gesagt, Mose, rede du zu uns. Wir halten es nicht mehr aus, dass Gott zu uns redet. Und so hat Gott dann dem Mose die weiteren Rechtsbestimmungen verkündet. Und Mose hat sie alle aufgeschrieben in dem Buch des Bundes, wie er es nennt. Und nun, nach diesem, kommt der eigentliche Vertragsschluss. Der eigentliche Bundesschluss zwischen Gott und dem Volk. Und zwar, wie wir lesen gleich, im stellvertretenden Blut der Opfertiere und auf Grundlage eben des Buches des Bundes. Wir wollen da wieder einige Verse lesen. Aus 2. Mose 24 ist das beschrieben. Der eigentliche Vertragsschluss am Sinai. Vers 4 oder vielleicht lesen wir besser Vers 3, dass wir noch einmal hören, was das Volk hier schon wieder wiederholt. Und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder, und er stand früh am Morgen auf und errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Gedenksteine für die 12 Stämme Israels. Und Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opferten als Friedensopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen. Aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Wir müssen innerlich erschaudern, wenn wir das lesen. Mit ihrem erneuten falschen Versprechen haben sie wortwörtlich ihr eigenes Blut über sich gebracht. Sie haben das Blut des Bundes auf sich geladen. Hier wieder die Frage: Obwohl einige von ihnen innerlich zusammengebrochen sind in diesem Moment, als sie vom Blut bespritzt wurden und gemerkt haben, was sie gesagt haben, als sie sahen, wie dieser Vertrag versiegelt wurde im Blut, was sie ausgesprochen haben, obwohl einige zusammengebrochen sind über ihr falsches Versprechen. Herr, erbarme dich. Wir können deinen Vertrag nicht halten. Herr, wir sind verloren. Erbarme dich. Dann geht es weiter. Aaron und 70 Älteste steigen mit Mose gegen den Berg, nicht ganz nach oben, aber auf eine erste Anhöhe. Mose und Josua, dieser treue, junge Josua, stiegen dann allein auf den Berg. Vers 9 lese ich weiter. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Und er, Gott, legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels. Und sie schauten Gott und aßen und tranken. Und der Herr sprach zu Mose: Steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort. So will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Es muss uns bewusst sein, wenn da steht: Sie sahen den Gott Israels. Und wenn da steht: Und sie schauten Gott und aßen und tranken, dass sie etwas von dieser Herrlichkeit sehen durften. Aber was sie mit Sicherheit nicht haben, ist Gott geschaut von Angesicht zu Angesicht. Das war sicher nicht der Fall, weil wenig später sagt Gott zu Mose genau das, als Mose sagt: Herr, ich möchte deine Herrlichkeit schauen. Mein Angesicht kannst du nicht sehen. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Von Angesicht ist gemeint. Selbst im Neuen Testament wiederholt Paulus das. Im 1. Timotheus 6, Vers 10 oder so. Wo er sagt, dass kein Mensch Gott von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Dass er in einem Licht versteckt wohnt. Es kann nicht sein, dass sie hier das Angesicht Gottes gesehen haben, aus diesem Grund. Aber sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Dann lese ich weiter, Vers 16. Und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien den Kindern Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai. Und das Volk unten am Fuß des Berges konnte die Herrlichkeit des Herrn so aus der Ferne schauen, oben auf dem Berg. Und was haben sie gesehen, wenn sie diese Herrlichkeit angeschaut haben? Wie kam es ihnen vor? Es war ein verzehrendes Feuer. Ist uns das bewusst, dass die Herrlichkeit des Herrn ein verzehrendes Feuer ist? Auch im Neuen Testament wird das wieder bestätigt. Ist es nicht anders? Auch im Hebräerbrief wieder lesen wir dasselbe. Kapitel 12, als Abschluss des Kapitels, dort wo die Warnung kommt. Wenn sie auf den nicht gehört haben, der auf Erden sprach, auf Mose, ihren Mittler, passen wir auf, haben wir Acht, dass wir nicht an dem vorbeigehen, auf den nicht hören, der es uns heute zu uns vom Himmel spricht, durch den Geist, durch sein Wort, auf Jesus, unseren Hohepriester. Und dann steht zum Abschluss dieses Kapitels, denn der Herr ist ein verzehrendes Feuer. Das ist nicht so, dass wir nichts mehr damit zu tun haben. Es ist nicht so, dass im neuen Bund sich Gott verändert hätte in seiner Heiligkeit, in seiner Erhabenheit, in seiner Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit ist immer noch ein verzehrendes Feuer. Und wenn wir das so durchgehen, diese Berichte hier im Alten Testament, hat das auch dieses Ziel, dass wir wieder etwas spüren von der Gottesfurcht. Von der Gottesfurcht. Diese Welt hat eine große Sünde, ein großer Betrug, die Art und Weise, wie sie Gott sieht. Diese Furchtlosigkeit vor diesem Gott. Diese Welt hat keine Furcht vor diesem Gott. Wir haben die Ereignisse der letzten Tage das wieder an die Oberfläche gebracht. Auch inmitten von diesem tragischen Geschehen in Paris. Aber ich kann euch sagen, dieser Ort, dieser Verlag dort, das ist ein Hexenkessel von Gottlosigkeit, von Ehrfurchtslosigkeit vor diesem Gott. Dieser Verlag dort, wo jetzt die ganze Welt sagt, ja, ich bin auch Charlie. Schrecklich. Schrecklich. Aber sie haben recht. Ich bin auch Charlie. Es kann nicht mehr lange gehen, bevor unser Gott eingreift. Mit dem, was wir beobachten. Mit der Ehrfurchtslosigkeit vor Gott. Wie ein verzehrendes Feuer kam ihnen die Herrlichkeit des Herrn vor. Und dann geht es weiter, Kapitel 25 bis 31, wo dann Gott dem Mose auf dem Berg all diese Anweisungen gibt. Wofür? Für seinen Wohnort auf der Erde. Gott wollte inmitten des Volkes leben, wohnen. Er wollte ein Zelt haben unter seinem Volk. Er wollte unter dem Volk wohnen und mit ihnen hinaufziehen in das gelobte Land. Aber dazu braucht es, da geht nicht einfach irgendein Zelt. Da braucht es genaue Anweisungen, wie das aussehen soll, damit Gott unter diesem starrköpfigen, halsstarrigen Volk wohnen konnte Und es brauchte genau all diese Anweisungen an Mose. Und der Vers 9 sagt ja dann im Kapitel 5, genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Oder im Hebräerbrief, genauso wird es ja beschrieben, Kapitel 8. Achtet darauf, dass ihr alles genauso macht, wie ich es dir gezeigt habe. Nach dem Vorbild. Ah, es gibt schon so ein Zelt. Es gibt schon so eine Wohnung Gottes. Es gibt sie schon, hat sie damals schon gegeben, im Himmel. Und was Gott dem Mose gezeigt hatte, war das ein Abbild vom himmlischen Zelt der Begegnung. Die Bundeslade wird beschrieben. Der Schaubrottisch, der goldene Leuchter, die Zeltbahnen für die Stiftshütte, die Bretter für die Wände, die Vorhänge, der Brandopferaltar, der Vorhof und der Eingang, das Öl für den Leuchter, die Kleidung der Hohenpriester, das Ephod, das Brustschild, dann weitere Anteile des Gewandes, das Obergewand, das goldene Stirnblatt des Hohepriesters, die Kleidung der anderen Priester, dann die Einsetzung der Priester, wie das gehen sollte. Das ständige Opfer, aber auch der Räucheraltar, das Lösegeld für die Israeliten, das eherne Becken, das heilige Salböl, das Räucherwerk und auch die Berufung der Werkmeister, die das herstellen sollen. Ihre Eigenschaften, die es braucht. Detailliert beschrieben, bis und mit Kapitel 31. Detaillierte Anweisungen für dieses Zelt der Begegnung auf der Erde, für die Bundeslade, für alles Material. Und wenn man das liest, dann merkt man, wie jedes Detail auf ihn, auf die eine Person hinweist. Den besseren Mittler, Jesus Christus, unser Erlöser und Erretter, derjenige, der diesen unfassbar hohen Preis für deine Sünde, für meine Sünde bezahlen würde. Jedes Detail weist auf ihn hin. Eine Fundgrube von Auslegungen, die wir hier haben können. Aber es weist auch sogar auf uns hin, auf dich und mich, auf den Gläubigen, der verwandelt wurde in das Ebenbild Christi. Auch von uns spricht diese Darstellung des Zeltes der Begegnung. Und schlussendlich ist es eine bildhafte Darstellung des gesamten Heilsplanes Gottes für diese Welt. Alles detailgetreu abgebildet im Zelt der Begegnung, wo Mose den Auftrag hatte, das hier auf der Erde genau nach Anweisungen zu machen. Was für ein herrliches Wort. Ja, was passiert jetzt? 40 Tage und 40 Nächte. Sie waren dem Volk zu lang. Unten, am Fuß dieses Berges. Oben, das verzehrende Feuer Gottes sehend. 40 Tage waren ihnen zu lang. So lesen wir in Kapitel 32, Vers 1. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm: Auf, mache uns Götter oder mache uns einen Gott, der uns vorangehen soll, Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Sie sahen das verzehrende Feuer. Sie dachten, der kommt nie wieder. Aber sie sind Gott begegnet. Sie haben seine Herrlichkeit geschaut. Sie haben seine Stimme gehört. Und sie wagen sich, selbst wenn Mose nicht mehr gekommen wäre, Aaron zu bedrängen und sagen, mach uns einen anderen Gott. Ich glaube, niemand von uns kann wirklich das verstehen, was da passiert ist. Und doch ist es ganz wichtig, dass wir eines realisieren, dass hier Gott uns einen Spiegel zeigt, dass hier von mir und von dir gesprochen wird, wenn dieses Volk hier so gezeigt wird. Machen wir uns nichts vor, es wird von deinem und von meinem Herzen gesprochen. Und wenn man das Wesen des Menschen in einem einzigen Wort wieder zusammenfassen möchte, und das tut Gott hier, so ist es doch sehr zutreffend, wenn er sagt, es ist ein halsstarriges Volk. Halsstarrig. Das drückt genau aus, was das Wesen des Menschen vor diesem Gott ist, vor diesem heiligen Gott. Es bedeutet Unbeugsamkeit. Unbeugsamkeit. Tief eingefleischte Unbeugsamkeit. Stolz, der nicht mehr zu übertreffen ist. Eng verwandt mit der Unbeugsamkeit. Stolz über alle Maßen. Rebellion. Und all das wieder zusammengefasst in dem Begriff, in dem biblischen Begriff von Unglauben. Unglauben. Gekennzeichnet vor allem durch diese Unbeugsamkeit. Unbeugsam, um durch diese enge Pforte durchzugehen. Viele wollen es. Niemand will in die Hölle. Aber es braucht das Ablegen des Stolzes, der Unbeugsamkeit, der Rebellion gegen Gott. Es braucht den völligen Zerbruch vor diesem Gott. Das Einsehen, dass ich ihn brauche, dass ich nichts, aber auch gar nichts ihm bringen kann. Halsstarrig ist das Wesen des Menschen von Grund auf. Und Gott sagt zu Mose, 32, Vers 10, so lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzerre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber, dieser Mittler, dieser Mose, er besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, dass du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zornes und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Und ich lese weiter im Vers 15. Mose aber wandte sich um und stieg vom Berg hinab, die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Diese waren auf beiden Seiten beschrieben, vorn und hinten waren sie beschrieben. Und die Tafeln waren das Werk Gottes und die Schrift war die Schrift Gottes, eingegraben in die Tafeln. Und dann Vers 19. Es geschah aber, als er nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte Moses Zorn und er warf die Tafeln weg und zerschmetterte sie unten am Berg. Die Tafeln waren das Werk Gottes. Gott hat sie herausgehauen. Gott hat sie beschrieben. Da entbrannte der Zorn Moses und er warf sie weg und sie zerbrach. Gott sei Dank hat Mose in der ersten Runde sich nicht übermannen lassen von seinem Zorn. Im Gegenteil, hat zu Gott gesagt, wende dich ab von deinem Zorn. Sei noch einmal gnädig. Aber ich glaube, wir können nicht verstehen, nicht nachempfinden, was da wirklich geschehen ist. Was dieser Mose da gesehen und erlebt hat. Und dann, es geht nicht anders, dann bricht das Gericht Gottes über dieses Volk. Auch wenn er auf Mose gehört hat und sich abgewendet hat von seinem Zorn der völligen Auslöschung, dann werden die Leviten gerufen und sie müssen einen jeden gegen seinen Bruder das Schwert zücken. Und es fallen in kürzester Zeit 3000 Männer. Und nur durch Moses Fürbitte, durch seine stellvertretende Buße, wurde dieses Volk nicht vollständig zerstört. Vers 31 lese ich noch, Kapitel 32. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun, vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. So geh nun hin und führe das Volk an den Ort, von dem ich zu dir geredet habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Aber am Tag meiner Heimsuchung will ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Ja, was für ein Vorbild auf unseren Herrn Jesus, auf unseren Mittler. Denn er hat genau dasselbe zu seinem Vater gesagt. Herr, vergib diesen Menschen. Aber wenn es nicht möglich ist, so nimm mich als Opfer, als Sühnung. Was für eine eindrückliche Vorschattung hier von Moses. Und nun folgt dieser bewegende Bericht im Kapitel 33. Schauen, was wir da auslassen. Ja, wir möchten doch noch am Anfang lesen, von Vers 1 an. Und der Herr sprach zu Mose, geh hin, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte, deinem Samen will ich es geben. Ich will aber einen Engel vor dir hersenden und die Kanaaniter und so weiter aus Kanaan vertreiben. In das Land, in dem Milch und Honig fließt, denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Vers 7. weiter. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager. Nur kurz zum Verständnis, das war noch nicht die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, das war noch nicht gebaut. Es war eine Vorstufe davon, wie das richtig in der Schlachterfußnote bemerkt ist. Sozusagen ein Vorläufer, weil das Zelt noch nicht gebaut werden konnte. Und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und Vers 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Und jetzt wollen wir noch den Bericht ab den folgenden Versen anschauen und dann hier aufhören. Es ist ein äußerst bewegender Bericht, das, was jetzt folgt. Und es zeigt, in welcher Stellung Mose vor Gott stand. Und es zeigt, in welcher Stellung wir vor ihm stehen dürfen. In Christus, dank Christus. Ich lese noch 2. Mose 33, ab Vers 12. Und Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf. Aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen, und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er sprach, Gott sprach: Soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Er sprach zu ihm: Wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Vielleicht müssen wir beachten, dass der Engel gemeint ist im Vers 2. Ich will aber einen Engel vor dir her senden. Gott hat einen Stellvertreter genommen, weil er gesagt hat, ich kann nicht mehr in der Mitte deines Volkes mitziehen. Und Mose sagt: Herr, ich weiß nicht, wer er ist. Sag mir, wen willst du denn mitsenden? Und Gott fragt zurück: Möchtest du, soll ich selber mitgehen? Eine Prüfung an Mose. Und Mose zögert keinen Augenblick. Ja, wenn du nicht mitgehst, dann führe uns überhaupt nicht hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen und ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf der Erde ist. Und der Herr sprach zu Mose: Auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen, und ich kenne dich mit Namen. Er aber antwortete: So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach: Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach der Herr: Siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Was für ein Bericht über Gott und sein Wesen. Was für eine Stellung, die wir als Gläubige in Christus haben. Wenn Gott zu Mose spricht, auch dies, deinen Wunsch, auch dies will ich tun. Und dann lesen wir im Neuen Testament immer und immer wieder, ich lese nur stellvertretend die eine Stelle aus 1. Johannes 5, 14. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Ist das einfach selbstverständlich, dass Gott das tut? Nach dem, was wir gehört haben über sein Wesen, über seine Heiligkeit. Und kommt uns gerade in diesem Abschnitt hier, 2. Mose 33, nicht diese Gnade und Erbarmen dieses Gottes entgegen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme. Das galt schon damals. Das Volk hätte immer die Möglichkeit gehabt, zu zerbrechen vor diesem Gott und seine Erbarmen anzurufen, und es wäre augenblicklich da gewesen. Von diesem Gott, den niemand ins Angesicht sehen kann, ohne zu sterben. Was für ein Gott! Und was steht jetzt in unserem Abschnitt? In diesem letzten Vers. Nach dem, was wir jetzt gesehen haben im Alten Testament, ist für mich persönlich dieser Vers 18 schier unverständlich. Schier unverständlich. 2. Korinther 3, 18, wenn da steht, wir alle aber, nicht nur Mose durfte hineingehen mit ohne Decke auf dem Gesicht und Gott begegnen und nachher leuchten vor Herrlichkeit. Jetzt im neuen Bund steht, wir alle, aber, indem wir mit unverdecktem, unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Wie in einem Spiegel. Wir alle aber werden verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nämlich vom Geist des Herrn. Ja, die Zeit ist um, wir hören hier auf. Ich möchte das nächste Mal unbedingt noch einmal hier weiterfahren und noch etwas genauer auf den Text im 2. Korinther 3 eingehen. Aber schon jetzt merken wir, was für ein Höhepunkt dieser Vers 18. Ist denn das wahr? Wem willst du glauben? Wem willst du dienen? Im Rest deines Lebens, der heute beginnt, wem willst du dienen? Möchtest du einfach ein Ticket in den Himmel und dann so weiterleben wie das Volk in der Wüste, der gleichen Haltung? Oder lassen wir uns von diesem Gott demütigen. Lassen wir uns vor Augen führen, wie unfähig wir sind, ihm zu dienen. Wie wir alles unseres Eigenes loslassen müssen. Unsere eigenen Vorstellungen, Wünsche, Karriere, Berufswünsche, Familien, Ehe und so weiter. Wie viele Pläne machen wir uns? Was wünschst du dir für den Rest deines Lebens und ich mir? Denken wir über diesen Vers 18 nach. Wir alle dürfen verwandelt werden in das Bild des Sohnes Gottes von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wenn wir ihn denn lassen. Wie Römer 12, 2 sagt, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Distanziert euch von dem, sondern lasst euch verwandeln, das genau gleiche Wort wie hier, Metamorpheo, von Grund auf umgestalten, durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr Gottes Willen erkennen und tun könnt. Ich möchte beten. Herr, du großer Gott und Heiland, wir danken dir, dass wir dich dürfen immer besser lernen kennen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir dürfen, ja, in dir geborgen sein, wie der Mose in der Felsenkluft, wo Gottes Hand noch auf ihn bedeckt hat, damit er seine Gegenwart aushalten kann. So, Herr, dürfen wir in dir sein, Herr Jesus Christus, dass wir dürfen herentreten mit aller Freimütigkeit vor den Thron vor der Gnade, dass wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe. O Herr, gib ihm jeden deinen, dass es Gnade und Barmherzigkeit erlangen zur rechtzeitiger Hilfe, bevor dass es zu spät ist, Herr. Wir danken dir für dein Erbarmen und deine Treue. Amen.